Und der Predigttext für dieses Erntedankfest steht beim Evangelisten Lukas im 12. Kapitel, ein Gleichnis, das Jesus Christus selbst erzählt hat. Und Lukas hat es aufgeschrieben, nachdem Jesus, und das steht in Lukas 12, Vers 15, gewarnt hatte und gesagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann kommt dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern. Und er sagte ihnen, also denen, die zuhörten, und auch uns, ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen guten Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Herr, und nun lass uns bitte verstehen, was du uns mit diesem Gleichnis sagen willst und hilf uns, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Amen. Liebe Gemeinde, zum Erntedanksonntag hier vor Ort und auch an all die lieben Gerichte, die uns jetzt von außerhalb mit begleiten bei diesem Studium der Bibel. Könnte man heute überhaupt noch ein solches Gedicht schreiben, wie es dem berühmten Matthias Claudius 1783 gelungen ist? Wir haben das ja zum Eingang gesungen. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn wir heimgehen, also wenn wir unsere Arbeit getan haben, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt und hoffet auf ihn. Er sendet Tau und Regen und Sonne und Mondenschein und wickelt seinen Segen gar zart und kunstvoll ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Können wir diese fröhliche Abhängigkeit von Gott, wie sie in diesen Zeilen des Matthias Claudius zum Ausdruck kommt, können wir das überhaupt noch nachempfinden? Denn das ist ja das Wesen des Erntedankfestes, fröhliche Abhängigkeit. Ja, Gott bezieht uns in sein schöpferisches Wirken mit ein. Wir dürfen säen, wir dürfen pflanzen, wir dürfen begießen, wir dürfen beackern, und dann darüber staunen, was er als Endprodukt aufblühen und aufwachsen lässt. Und dann sind wir wieder dran mit Erntedank. Können wir diese fröhliche Abhängigkeit noch nachempfinden? Wenn man Gemüse ja in der Regel nicht mehr beim Bauern kauft, sondern jederzeit im nächsten Großmarkt um die Ecke, wo die Regale mit Standardware vollgepackt sind, ganz abgesehen von den Versuchen, mittels Gentechnologie die Herstellung von Lebensmitteln selber in den Griff zu kriegen, liegt uns da nicht eher das atheistische Erntelied näher, wie es die Kommunisten in der DDR in den 60er Jahren gesungen haben, als widrige Wetterumstände die Ernte zu vernichten drohten und dann hielten sie trotzig dagegen, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ist das nicht eher unser Text? Und die Christen hielten damals schon dagegen und haben gedichtet, ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Und so ist es ja dann auch gekommen. Aber wir singen eher die andere Melodie. Wir haben das selber im Griff, wir brauchen keine göttliche Hilfe, wir schaffen das. Allerdings findet sich diese Denkweise, dieses Lebensgefühl nicht erst in der Zeit nach Matthias Claudius, sondern, Sie werden sich wundern, es findet sich bereits in der Bibel. Und der Beweis dafür ist das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Eine brillante Beispielgeschichte, die Jesus selbst erzählt hat, aber so realistisch, dass es im Grunde genommen jederzeit wieder passieren kann, jedem von uns, oder nicht? Der Landwirt hat eine erfolgreiche Ernte eingebracht. Er lehnt sich selbstzufrieden zurück, die Arbeit ist geschafft, bleibt nur noch ein logistisches Luxusproblem, wie kann ich diesen großen Ertrag unterbringen? Und dann stirbt er noch in derselben Nacht und wacht mit einem echten Problem wieder auf, dass er sein Leben vor seinem Schöpfer verantworten muss. Bis gestern hätten die Leute über ihn gesagt, das ist ein gemachter Mann. Der hat alle Trümpfe in der Hand. Wir mussten dieser Tage an einen der deutschen Sporthelden der 90er Jahre denken. 7-mal Weltmeister in der Formel 1, Sie wissen, wen ich meine, zwischen 1994 und 2004, Michael Schumacher. Der hat für die Zukunft alle Trümpfe in der Hand. Der kann mit seinem restlichen Leben jetzt wirklich machen, was immer er sich ausdenken kann. Und dann im Dezember 2013 der brutale Skiunfall, bei dem Schumi mit dem Kopf auf einen Felsen stürzt, zwischenzeitlich ins künstliche Koma verlegt werden muss und seitdem nie wieder in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Alles verändert. Von einem Moment auf den anderen. Und keiner hatte damit gerechnet. Auch der Landwirt in unserem Gleichnis sieht sich plötzlich mit einer Situation konfrontiert, mit der er nie gerechnet hat. Diese Dimension war für ihn tabu. Man könnte die Geschichte von seiner erfolgreichen Ernte ja eigentlich auch so ein Anti-Ernte-Dankgleichnis nennen. Vorher hat er immer gesagt, wem soll ich danken, außer mir selbst. Er war ein typischer Vertreter des Machbarkeitsglaubens. Du musst es nur richtig anstellen. Du musst nur ein bisschen clever sein. Und wenn man ihn gefragt hätte, ob er vor seinen Mahlzeiten ein Tischgebet betet, dann hätte er das für Kinderkram erklärt. Ja, vielleicht aus pädagogischen Gründen für die Kleinen, aber er war darüber lange hinaus. Und Jesus? Schauen Sie hin, Jesus braucht nur wenige Sätze, um die Selbstsicherheit und vermeintliche Unabhängigkeit dieses Machers aus den Angeln zu heben und in ihrer ganzen Hohlheit zu entlarven. Hören Sie, wie Jesus den schildert in Vers 18. Der sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen, will darin sammeln, all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Das Erntedankfest fordert uns alle heraus zu einer Bestandsaufnahme. Wir müssen klären, ob wir mit unserer Herangehensweise, also jeder für sich persönlich, mit unserer Herangehensweise und mit unseren Überzeugungen näher bei Matthias Claudius stehen oder näher bei diesem Landwirt, bei diesem sogenannten reichen Kornbauern. Womit ich hier unbedingt eine Klarstellung vorwegschicken muss, um jedes Missverständnis zu vermeiden. Ein Missverständnis, dem vor einigen Jahren der Evangelische Bauernverband in Württemberg erlag. Sie haben sich damals darüber beschwert, dass dieses Gleichnis zu den klassischen Predigttexten für den Erntedanktag gehört. Und sie haben geschrieben, das Bild von diesen Bauern schlägt unseren Landwirten, die am Erntedankgottesdienst teilnehmen, mitten ins Gesicht. In einer Zeit, in der viele Landwirte ohnehin schon große Zukunftssorgen haben, dürfe man nicht mit solchen beleidigenden Aussagen gegen Bauern operieren. So beklagte sich der Evangelische Bauernverband in Württemberg. Aber sie haben schon gemerkt, deswegen lächeln sie auch, das ist natürlich ein krasses Missverständnis. Jesus greift ja nicht den Bauern als Bauern an. Im Gegenteil. Wenn Sie das Neue Testament lesen, sehen Sie, dass Jesus sich immer wieder sehr positiv über landwirtschaftliche Zusammenhänge geäußert hat. Jesus hat sich sogar selber mit einem Landwirt verglichen. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld sagt Jesus, es ging ein Sämann aus zu säen. Und dieser Sämann ist Jesus selbst. Und der Same, den er aussät, ist das Wort Gottes. Also hochachtungsvoller kann man die Landwirtschaft nicht als Metapher heranziehen. Nein, der reiche Kornbauer ist ein Beispiel für eine Einstellung, die in jedem Menschen stecken kann, in jeder Berufssparte, in jeder Lebenssituation. Also mit leichten Abwandlungen könnten Sie dieses Gleichnis auch über einen Pastor erzählen oder über einen Manager oder über einen aktiven Rentner oder über eine Lehrerin oder eine Hausfrau und Mutter oder über einen mittelständischen Unternehmer oder über einen Formel-1-Rennfahrer oder Fußballprofi. Wir haben alle unsere Scheunen. Wir haben alle unsere Vorräte, die uns lieb und wert sind und in die wir viel Mühe investieren und von denen wir erhoffen und ja auch erwarten, dass sie uns einen Vorrat für viele Jahre bieten, wie es hier heißt, sodass wir unser Leben einigermaßen in Ruhe genießen können. Du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Was ist Ihr Vorrat für viele Jahre? Warum glauben Sie, in Ruhe essen und trinken und Ihr Leben genießen zu können? Weil Sie sich richtig versichert haben? Weil Sie in einer intakten Familie leben? Weil Sie hoffentlich eine gesunde Lebensweise pflegen? Weil Sie regelmäßig joggen? Das gebe ja auch ein schönes Gleichnis. Es war ein sportlicher Mensch, der hatte immer gut trainiert. Der hatte beste Kondition, seine Gewichtswerte waren solide, sein Cholesterinspiegel vorbildlich. Und er sagte zu sich, jetzt habe ich Ruhe und Sicherheit und kann noch jahrelang in Urlaub fahren. Auch so ein Vorrat, den man sicher in seiner Scheune glaubt. Und das ist die provozierende Frage. Die provozierende Frage, die Jesus uns mit diesem Gleichnis stellt. Was sind meine Scheunen? Und was sind die Vorräte, auf die ich mich verlasse und von denen ich eine gewisse Sicherheit meines Lebens erhoffe? Und ja, auch in unserem Leben gibt es diesen Konkurrenzkampf zwischen unseren Scheunen und unserer Seele. Zwischen unseren Scheunen und unseren Vorräten auf der einen Seite und unserer Seele. Und die Frage, was ist unsere Priorität? Worauf konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit? Worum kreisen unsere Gedanken? Wohinein investieren wir unsere Zeit und unsere Kraft? Scheune oder Seele? Beim Landwirt kommt ja beides vor, aber seine Priorität ist klar. Und deshalb schauen wir uns als erstes seine Scheunen an. Erstens also die Scheunen und dann zweitens die Seele. Vers 18, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und all meine Vorräte. Wissen Sie, das griechische Wort für Scheune, was hier steht, heißt Apotheke. Eine interessante Entdeckung. Und Apotheke, da kommt natürlich unsere Apotheke her, das bedeutet zunächst nur Lagerraum oder Speicher. Also ein Speicher, ein Lagerraum, das war Apotheke. So. Und später in römischen Klöstern übernahm man dann diesen Begriff eben in der lateinischen Form. Aus dem griechischen Apotheke wurde das lateinische Apotheka. Und der Lagerraum in den Klöstern wurde meistens für Heilkräuter verwendet. Und darüber kam es dann zu unserem Begriff. Also Apotheke ist, wo Medizin gelagert und verkauft wird. Aber ursprünglich war es einfach nur Speicher. Und man könnte mit etwas Humor sagen, der reiche Kornbauer hat diese spätere Bedeutung von Apotheke schon quasi vorweggenommen. Denn für ihn haben diese Speicherräume eine geradezu heilsame Wirkung. Sie sind wirklich wie seine Apotheke. Sie beruhigen ihn. Sie stimulieren ihn zugleich, diese Scheuern, die er sich da aufbaut. Ich will meine Scheunen, die alten, abbrechen, größere bauen, mein Gut sammeln, meine Vorräte und dann zu meiner Seele sagen, liebe Seele, jetzt hast du Ruhe und jetzt kannst du dein Leben genießen. Diese Scheunen waren für ihn, ja, wie ein Heilmittel, auf das er seine Hoffnung setzt. Und hier liegt das Problem. Obwohl der Mann sonst vieles richtig macht. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass Jesus mit keiner Silbe Erfolg kritisiert oder Reichtum kritisiert oder gar effektives Wirtschaften kritisiert, mitnichten. Einige Leute haben gemeint, naja, Gott gönnt dem Mann sein Geld nicht und so, als würde die Bibel einen gleichmacherischen Sozialismus fordern. Aber das ist völlig daneben. Ist hier überhaupt nicht gemeint. Jesus hat keinen einzigen Reichen wegen seines Reichtums abgewiesen. Das können Sie in der Bibel nachprüfen. Jesus hat keinen einzigen Erfolgreichen wegen seines Erfolgs verdammt. Die Bibel eignet sich überhaupt nicht als Handbuch für den Klassenkampf. Abraham zum Beispiel, der große Patriarch des Alten Testaments, war sehr reich. Er war steinreich. Und im Neuen Testament haben wir das Beispiel von Lydia, einer der ersten Christen in Europa. Sie hatte möglicherweise eine eigene Firma oder war zumindest Repräsentantin in einer sehr guten Stellung. Und die Jünger waren als Fischer eher vergleichbar mit kleineren selbstständigen Unternehmern. Die Jünger waren nicht das Proletariat der damaligen Zeit, wie manche es darstellen wollen. Nein, nein. Die Bibel hat kein Problem mit Geld an sich. Die Bibel sagt nicht, dass Geld schmutzig ist. Unser Herz aber ist stark gefährdet, mit dem Geld falsch umzugehen. Unser Herz ist stark gefährdet, sich gierig an das Geld zu hängen oder sich wie besoffen vom Geld treiben und manipulieren zu lassen. Und davor warnt die Bibel ständig. Psalm 62, Vers 11, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Und in Sprüche 5, Vers 9 steht, wer Geld liebt, wird von Geld niemals satt. Solltest du Geld lieben, wisse, du wirst niemals den Rachen voll genug kriegen und du wirst niemals satt werden. Niemals. Wir sollen gute Haushalter sein. Ja, das sagt die Bibel auch. Und so wirkt der Kornbauer auch auf den ersten Blick. Schauen Sie, er macht eine gründliche Bestandsaufnahme in Vers 17. Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Also er versucht, einen realistischen Überblick über seine Situation zu gewinnen. Und er freut sich an der Mordsernte, die da auf den Feldern heranreift. Er berechnet die Kapazitäten. Er plant eine mutige Investition, er ist bereit, neue Wege zu gehen, die alten Scheunen abzubrechen, neue aufzubauen. Alles gut. Und noch etwas fällt auf, positiv. Dieser Mann ist kein Sklave seiner Arbeit. Das sehen Sie ja auch sehr deutlich. Ja? Das Schuften an sich von morgens bis abends und in die Nacht und kein Schlaf, das ist für ihn kein Götze, sondern der Mann kann offensichtlich, Vers 19, genießen. Er freut sich auf das Ausruhen, was er dann haben wird, auf die wohlschmeckenden Mahlzeiten. Ich will zu meiner Seele sagen, habe Ruhe, iss und trink, habe guten Mut, da steht das Wort quasi für fröhlich. Er ist kein Griesgram. Dieser Typ hier ist kein verbissener Asket. Schmallippig, abgehärmt. Jesus malt uns mit diesem Porträt des offensiven Managers keinen freundlichen Bösewicht vor Augen. Oder jemanden, der andere übers Ohr haut, um sich rechtswidrig zu bereichern. Überhaupt nicht. Und darum nennt Gott diesen Mann auch in Vers 20, als er ihn dann anspricht, nicht Halsabschneider oder gierigen Kapitalisten. Gott sagt nicht in Vers 20, du Halsabschneider, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Du gieriger Kapitalist, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Überhaupt nicht. Sondern Gott sagt, du Narr. Du Narr. Warum? Weil er sich trotz seiner ökonomischen Expertise an der entscheidenden Stelle verrechnet. Und weil dieser Macher trotz seiner strategischen Weitsicht bei der Schlüsselfrage seines Lebens erbärmlich kurzsichtig ist und dadurch am Ende alles verlieren wird. Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Intelligenz wird zur Torheit, wenn sie nicht mit Gott rechnet. Verstehen Sie? Dessen Problem war nicht, dass er seine Scheunen gepflegt hat, nicht, dass er gut gerechnet hat, sondern sein Problem war, dass er die Reichweite und die Tragfähigkeit seiner Scheunen maßlos überschätzt hat. Man könnte auch sagen, dass er das Sinnstiftungspotenzial seines Besitzes maßlos überschätzt hat. Das war sein Problem. Er hat seinen Scheunen eine Last auferlegt, die sie einfach nicht tragen konnten. Oder um unsere sprachliche Entdeckung nochmal aufzunehmen. Er hat seine Scheunen nicht nur nüchtern als Lagerräume betrachtet, sondern als Apotheke, als Heilmittel. Du, überfordere nicht deine Scheunen mit allem, was da drin ist. Erfolg, wirtschaftliche Absicherung. Vielleicht ist dein Potenzial deine Beliebtheit oder deine Begabungen. oder das Wissen gebraucht zu werden. Überfordere das nicht, ja? Sogar liebevolle menschliche Beziehungen, überfordere das nicht. Das sind wunderbare Geschenke, für die du Gott danken sollst, an denen du dich freuen darfst. Aber lege deinen Scheunen nicht eine Last auf, die sie nicht tragen können. Und bilde dir nicht ein, du habest damit alles, was du brauchst in diesem Leben. Denn es kann allzu leicht passieren, dass du von deinen Scheunen getrennt wirst und dann nützen sie dir gar nichts mehr. Das ist ja das Ende von Vers 20. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Verstehen Sie? Jesus sagt, es nützt dir dann gar nichts mehr und Jesus braucht nur einen kurzen Satz, um das ganze Dilemma aufzudecken. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird es dann gehören? Und er? Der Bauer, er hatte sich ausgerechnet, weit in die Zukunft hinein abgesichert zu sein. Er sagt das ja in Vers 19. Ich habe jetzt einen großen Vorrat über viele Jahre. Aber die Rechnung geht nicht auf, denn Jesus sagt in Vers 20, heute Nacht. Verstehen Sie diesen krassen Gegensatz? Der sagt viele Jahre und Jesus sagt heute Nacht. Wird man deine Seele von dir fordern. Schon heute Nacht werden dir deine Scheunen nicht mehr gehören. Und dann ist es gleichgültig, ob du eine kleine oder 10 riesige Scheunen besessen hast. Völlig gleichwertig, vielleicht für deine Erben, nicht immer für dich. Und wem werden sie dann gehören? Dir auf keinen Fall. Aber die Zusatzfrage kommt ja dann zwangsläufig, was bleibt dir dann noch, wenn diese Scheunen alles waren, was du besessen hast? Was dir wertvoll war. Was bleibt dir dann noch? Das ist die Tragödie mit unseren Scheunen, ihr Haltbarkeitsdatum. Verstehen Sie, das Haltbarkeitsdatum ist irgendwann abgelaufen, auch bei der frischesten Butter. Und irgendwann kommt auch für uns diese Nacht. Und darum weitet Jesus dann in Vers 21 den Blick über den Kornbauern hinaus. Da bezieht er uns alle ausdrücklich mit ein und sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und es nicht reicht bei Gott. Man könnte auch etwas frei übersetzen, so geht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir sind längst nicht mehr beim reichen Kornbauern. Und wissen Sie, weil das so ist und weil das so ernst ist, hat Jesus immer wieder wiederholt, nicht nur hier, auf diese drohende Gefahr hingewiesen, die darin liegt, dass wir von bestimmten Schätzen und von bestimmten Gütern mehr erwarten, als sie leisten können. Und das ist unrealistisch. Ich nenne Ihnen nur noch ein weiteres Beispiel aus der Bergpredigt, Matthäus 6. Nur 2 Verse. Da sagt Jesus in Matthäus 6, in Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, andere Formulierung für Weltreich bei Gott, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und da geht es wieder um das Haltbarkeitsdatum, haben Sie gemerkt, ne? Letztlich lassen sich alle Schätze unseres Lebens in 2 Gruppen teilen. Und den Unterschied zwischen A und B macht das Haltbarkeitsdatum. Und das Haltbarkeitsdatum wiederum hängt vom Lagerort unserer Schätze ab. Gruppe A, das sind die Schätze des Kornbauern. Das sind die Schätze hier auf dieser Erde. Nicht nur materielle Dinge, auch ideelle. Nicht nur Geld, sondern auch Beliebtheit und Begabung. Und diese Schätze hier auf dieser Erde, die werden alle früher oder später, sagt Jesus in der Bergpredigt, von Motten und Rost zerfressen. Wollkleider galten damals als Zeichen für besonderen Reichtum. Also die reichen Ladies konnten sich Wollkleider leisten, aber die Motten waren stärker. Münzen, Metalle waren so etwas wie Wertpapiere, Geldanlagen, Aktien, Konten. Aber sagt Jesus, selbst diese Münzen und Metalle fielen irgendwann dem Rost zum Opfer. Die Motten und der Rost fressen alles auf, früher oder später. Der Zahn der Zeit. Und damit sagt Jesus, pass auf, alle Schätze, die diese Erde dir bietet und die Gott als dein Schöpfer dir schenkt, tragen ein unsichtbares Haltbarkeitsdatum, das irgendwann abgelaufen ist. Und dann sind sie nicht mehr genießbar. Dein Geld, dein Wohlstand, deine Schönheit, deine Bildung, deine Gesundheit, dein Ruhm, deine Familie, alles. Wir können es eine Zeit lang genießen und wir sollen es auch genießen. Wir sollen uns dran freuen. Gott schenkt uns ja dafür, auch als ein Hinweis auf seine Liebe, wie sehr er uns beschenken will. Aber alles ist gefährdet durch die Diebe, durch Inflation, durch Krankheit, durch menschliche Untreue, was es auch sei, Motten und Rost. Und selbst, was wir bis zu unserem 95. Geburtstag zusammenhalten können, raubt uns spätestens diese Nacht. Das ist die Gruppe A. Und dann Gruppe B dagegen. Also Jesus macht nicht viele Worte. Er sagt es sehr knapp, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo die weder Motten noch Rost fressen können. Wissen Sie, was das Besondere an diesen Schätzen aus der Gruppe B ist? Die sind wie aus einer anderen Welt. Die haben kein Haltbarkeitsdatum. Das ist das Wunderbare. Auch die Diebe können sie nicht wegnehmen. Das sind die Schätze im Himmel. Und wer die Schätze im Himmel hat, der ist reich bei Gott. Und damit sind wir wieder bei Lukas 12. So geht es dem, der sich Schätze sammelt im Himmel und ist nicht reich bei Gott. Verstehen Sie, das war das Problem des Kornbauern. Er war nicht reich bei Gott. Er hatte keine Schätze aus der Gruppe B. Der Kornbauer und seinesgleichen haben die Scheunen voll mit Schätzen aus der Gruppe A. Aber bei Gruppe B ist eine Leerstelle. Und jetzt müssen wir unbedingt noch klären, was das für Schätze sind im Himmel und wie man da rankommt. Und deshalb sollten wir jetzt schnell, nachdem wir so lange über die Scheunen geredet haben, noch zweitens über die Seele sprechen. Den anderen Faktor in diesem Konkurrenzkampf. Es ist so, als würde Gott dem Landwirt zurufen, hey, deine Scheunen in alle Ehren, aber was wird aus deiner Seele? Was wird aus ihrer Seele? Und dieser Vers 20, der präsentiert uns nun eine sehr folgenreiche Information über unsere Seele. Nämlich er sagt, dass unsere Seele, unsere Scheunen, also alles, was wir in dieser Welt haben und sind, eindeutig überdauert. Hören Sie, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast. Wenn du schon längst nicht mehr der Besitzer deiner Scheunen bist, dann hast du immer noch deine Seele. Und dann wird es nur noch um deine Seele gehen. Das griechische Wort ist Psyche und das ist nur eins von mehreren Wörtern, mit denen das Neue Testament unsere unverwechselbare Persönlichkeit umschreibt. Unser Ich, unsere Existenz. Die Bibel nennt das auch Herz oder Geist. Das sind synonyme Ausdrücke, Herz, Geist, Seele. Darum sagen wir zum Beispiel, das freut mich von Herzen. Oder das tut meiner Seele wohl. Psyche, das ist ein Ausdruck für deine Identität, für deine unauslöschbare Existenz. Man könnte auch sagen, etwas abstrakter, für dein Selbst. Also Jesus sagt einmal in Markus 8,34, was nützte er es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und würde seine Seele verlieren. Und in einem anderen Zusammenhang sagt er, was nützt es wenn dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und würde sich selbst verlieren. Also sie wissen, was die Seele ist. Sie sind ihre Seele. Und bei ihrer Seele geht es um alles oder nichts. Jesus sagt, nachdem du von deinen Scheunen getrennt worden bist, im Moment deines Todes, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und mit Mann ist hier Gott gemeint. Das ist eine Umschreibung Gottes, eine behutsame Umschreibung Gottes. Man wird deine Seele von dir fordern. Gott wird sie zurückfordern. Und hören Sie, damit sagt die Bibel, dass auch im Sterben unser Leben Gott nicht entgleitet. Sondern wenn wir sterben, dann holt Gott uns gewissermaßen aus dieser Welt zu sich. Dann fordert er unsere Seele zurück. Psalm 90 beschreibt ja die Konsequenzen des Sterbens. Und Psalm 90 sagt in Vers 3, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Und damit wird deutlich, wie unheimlich ernst der Schöpfer unser einzelnes Leben nimmt, das er uns geschenkt hat. Du bist kein Nobody. Du bist keine Eintagsfliege. Du bist in deiner Person von Gott auf Ewigkeit angelegt. Deine Scheunen werden irgendwann weg sein. Dein Haus wird weg sein, deine Autos, deine Aktien, deine Freunde, wird alles weg sein. Aber nicht deine Seele, nicht du selbst. Das sagt Vers 20. Und was wird dann? Jesus sagt, dass Gott dann unser Leben zurückfordert, unsere Seele zurückfordert. Und das heißt, dass er uns zur Verantwortung fordert. Das ist hier gemeint. dass du dich mit deiner ganzen Person, sagt Jesus, einmal vor Gott wirst verantworten müssen. Und spätestens hier wird dem Letzten klar, warum der Landwirt sich als Narr erweist, weil er sich auf dieses wichtigste Datum seines Lebens offensichtlich nicht vorbereitet hat. Seine ganze Kraft, seine Intelligenz, seine Energie, sein Engagement, sein Herzblut, er hat fast alles in die Scheunen gesteckt, die irgendwann weg sind. Und so gut wie nichts in seine Seele. Wie viel Kraft geht in deine Scheunen? Und darum hat Jesus uns ja immer wieder an diese göttliche Logik erinnert. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, wenn er von New York bis Honolulu seine Scheunen stehen hätte? Und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und ich muss nochmal an Michael Schumacher denken. Ohne jegliche Verurteilung. Einfach, weil sein in gewisser Hinsicht extremes Leben irgendwie doch typisch für uns Menschen ist. Wie viel Energie hat er in seine Karriere gesteckt? Seine 7 WM-Titel. Und dabei, wie man annimmt, ein Vermögen von circa 650 bis 700 Millionen aufgebaut. Stell dir das mal vor. So viel Einsatz. So viel Erfolg. Und bei manchen Erfolgen haben wir am Fernsehen mitgejubelt. Und was ist ihm jetzt davon geblieben? Wie es um seine Seele bestellt ist, das kann allein Gott erkennen. Aber daran wird am Ende alles hängen, verstehen Sie? Von einem seiner Kollegen, da können wir es wissen. Und ich meine Ayrton Senna. Auch dreifacher Weltmeister 1984 beim Grand Prix von Imola. Tödlich verunglückt. Und damals sagte sein Kollege Niki Lauda in einem Interview mit etwas Selbstironie, aber freundlich: Wir Rennfahrer kommen in die Hölle, mit einer Ausnahme, Ayrton Senna, der vor den Rennen in der Bibel las, er ist jetzt im Himmel. Und Ayrton Senna hat das in der Tat von sich bezeugt, dass er an Jesus glaubt, dass er weiß, dass er Vergebung seiner Sünde und ewiges Leben hat. Und deswegen ließ Ayrton Senna auch, oder beziehungsweise seine Angehörigen, und sie wussten, dass das in seinem Sinne war, ließen dann auf seinen Grabstein die Worte aus Römer 8 schreiben: Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Bei Ayrton Senna wissen wir es. Aber davon war der Kornbauer weit entfernt. Wobei wir nicht mal sagen können, dass der seine Seele völlig vergessen hätte. Aber er hat sie in ihrem Gewicht nicht ernst genommen. Schauen Sie mal in Vers 19, da sagt er ja sogar: Ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat. Der wusste, dass da irgendwas war. Für ihn war seine Seele ja wie ein innerer Gesprächspartner, wie eine innere Stimme, ja, so eine Art Gewissen. Ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, wir kennen das ja, dass wir manchmal so mit uns selbst sinnieren, dass wir die Fragen in unserem Inneren hin und her bewegen. So hat es der Bauer auch gemacht. Und er hat es mit sich selbst abgemacht. Er dachte, das wäre seine Sache, die er mit sich selbst abgemacht hätte. Ich will sagen zu meiner Seele. Und so drehte er sich immer um seine eigene Achse und war zufrieden mit seiner eigenen Sicht. Und das sehen Sie auch, wenn Sie ab Vers 17 nochmal lesen. Er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Das will ich tun. Ich will meine Steuern abbrechen und ich will darin sammeln. Merken Sie, ich, meiner, mir, mich. Darum drehte sich das. Und die erschütternde Entdeckung von Vers 20 ist dann, dass er erfahren muss: Ich bin mit meiner Seele nicht allein. Er dachte, er könnte so mit seiner lieben Seele sprechen. Und dann heißt es hier in Vers 20: Aber Gott sprach zu ihm zu nah: Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist die erschütternde Entdeckung. Du bist mit deiner Seele nicht allein. Sondern es gibt eine Instanz, es gibt ein Du, es gibt eine Person, die deine Seele fordert, wie hier steht. Und vor der du dich einmal mit deiner ganzen Person verantworten musst. Und dann habe ich ein echtes Problem. Wenn ich mich wie der Landwirt mein ganzes Leben lang weitgehend auf meine Scheunen konzentriert habe, auf all die vergänglichen Schätze, dann habe ich am Ende ein echtes Problem. Vers 21, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und deswegen gibt es nur diese beiden Wege. Entweder du gehst den einen oder du gehst den anderen. Jesus hat es in der Bergpredigt in Matthäus 7 dann nochmal sehr, sehr deutlich gesagt. In Vers 12 und 13, er hat gesagt, es gibt den einen Weg, der führt in die Verdammnis und endet in der Hölle auf ewig. Und es gibt den anderen Weg, der führt ins ewige Leben und der endet im Himmel bei Gott. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder du bist reich bei Gott oder du bist arm bei Gott. Und was bleibt mir nun, wenn ich das Problem erkannt habe? Was bleibt mir nun, wenn dieses Gleichnis mein Herz getroffen hat, aber ich gar nicht weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt? Bei manchen Investitionen sagt man denen ja, also wenn sie erstmal über 60 sind, brauchen sie damit gar nicht mehr anzufangen. Und jetzt kommt die beste Nachricht zum Schluss. Es ist deswegen die beste Nachricht, weil Gott uns einen Weg geebnet hat, wie wir bei ihm reich werden können. Egal wie alt wir sind. Wie wir einen Status, wie wir einen Zustand bekommen, der es möglich macht, dass Gott uns in seinen Himmel aufnehmen kann. Obwohl wir eigentlich seine Verurteilung und damit die Hölle verdient hätten. Und das hätten wir, wenn wir das mal bedenken. Er hat uns das Leben geschenkt, vom ersten Atemzug an. Und unser Schöpfer hat so viel investiert in uns, an Liebe, an Versorgung. Denken Sie nochmal an die Verse von Matthias Claudius. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Was haben wir nicht alles gekriegt? Und wie viel haben wir ihm gedankt? Und da geht es nicht um ein Zwiegespräch mit unserer Seele. Ja, eigentlich könntest du ja dankbar sein. Nein, nein, es geht um ihn ganz persönlich. Wie oft hast du ihm gedankt? Und wie oft ihn links liegen gelassen? Und Gott hat so viel getan, um persönlich mit uns in Kontakt zu kommen, aber wir haben das eiskalt an uns ablaufen lassen. Vielleicht auch, weil wir in unserem selbstbestimmten Trott nicht gestört werden wollten. Wir wollten in Ruhe an unseren Scheunen weiterbauen und uns nicht daran stören lassen, irgendwie und schon gar nicht von Gott. Aber Gott hat uns einen Liebesbrief schicken lassen, ja, einen Liebesbrief. Weil er uns ja nicht in unser Verderben laufen lassen will. Wir leben in einem Land, wo jeder Mann ohne Mühe jederzeit an die Bibel herankommt. Und sei es über Internet, wenn sie nachts nicht schlafen können und keine Bibel zur Hand haben. Und bei vielen steht sie sogar im hauseigenen Bücherregal. Und ehrlich, wie ernsthaft haben Sie daran gelesen? Wie ernsthaft haben Sie versucht, das können ja nur Sie selber beurteilen, Gottes Stimme da drin zu hören. Dabei sind die wenigsten so ehrlich wie jener Berliner Taxifahrer, der knapp erklärte, warum er keine Bibel mehr anfasst. Er sagte einfach, wenn ich das lese, muss ich mir ändern und das will ich nicht. Das ist ehrlich. So viel Zeit ist vergangen. Und trotzdem noch nicht zu spät, um dem Schicksal des Kornbauern zu entgehen und doch noch reich zu werden bei Gott. Eine tragfähige, eine belastbare Antwort gibt es nur an einer Stelle, bei dem Jesus Christus, der uns dieses Gleichnis gegeben hat. Und seine Antwort ist überraschend, wie Jesus das etwa in der Bergpredigt formuliert hat. Er sagt, es gibt eine Lösung. Willst du reich werden bei Gott? Du willst im Himmel ankommen? Dann gibt es nur einen Weg. Und er steht ganz am Anfang der Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Sensationell. Um reich zu werden bei Gott, erstmal arm werden? Was für eine Armut ist damit gemeint? Achtung, Jesus sagt hier, selig sind die, die geistlich arm sind. Das meint nicht geistig arm sind, also die notwendigerweise einen niedrigen IQ haben, sondern die geistlich arm sind. Das heißt, selig sind die, die vor Gott ihre Armut zugeben, die vor Gott ihren Bankrott erklären, die endlich zugeben, dass sie gegen ihn gesündigt haben. Und das ist Gottes Diagnose über jeden von uns. Und es gibt viele Varianten zum Sündigen. Einige haben Gott ganz bewusst ausgeklammert aus ihrem Leben, wie dieser Berliner Taxifahrer, und haben gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Ist für mich keine Option. Lassen Sie mich damit in Ruhe. Und andere haben achtlos ihr eigenes Ding gemacht, nicht böswillig, aber sich nie mit dem Gottessohn auseinandergesetzt. Verstehen Sie, wir sündigen nicht nur durch das, was wir tun, sondern wir sündigen auch durch das, was wir unterlassen, obwohl wir es sollten. Und da kommt dann im Laufe unseres Lebens eine lange Liste zusammen. Eine lange Liste, was wir Gott alles schuldig geblieben sind. Und es gibt keine Chance, dass die Bibel klipp und klar die Sache von uns aus irgendwie wieder gerade zu biegen. Dazu ist einfach zu viel passiert. Und deshalb sagt Jesus, gibt es nur diesen einen Weg, reich zu werden, vor Gott, Gott nahe zu kommen, in den Himmel zu kommen, dass du arm wirst, dass du dich demütigst. Vor Gott, nicht vor Menschen. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es geht nur um dich und Gott. Dass du seiner Bewertung Recht gibst. Und das heißt, selig sind die geistlich Armen, denn die kommen in den Himmel. Und wenn du das zugibst, dann wirst du erleichtert und dankbar die Rettung annehmen, die Jesus ganz persönlich für dich erkämpft hat. Damals, als er in Jerusalem an diesem Kreuz für uns gestorben ist. Darum war das nötig. Jesus hätte das jederzeit umgehen können. Die Macht dazu hatte er. Aber Jesus hat für uns die Sache durchlitten, wirklich bis zum bitteren Ende, um unsere Schuld zu sühnen. Er hat es deutlich gesagt. Und jetzt können arme Sünder wie ich und Sie trotzdem reich werden bei Gott. Befreit von den Schulden unserer Sünde, weil Jesus sie bezahlt, weil Jesus sie gesühnt und weil Jesus sie besiegt hat. Und das mit seiner realen Auferstehung endgültig besiegelt. Verstehen Sie, wir haben es mit Gott zu tun. Gott ist heilig. Und Gott kann nicht einfach sagen, na ja, Sie sind nun mal so, wie Sie sind. Ich sehe etwas drüber hinweg. Dann hörte Gott auf, Gott zu sein. Deswegen muss Schuld beglichen, geklärt werden. Aber wir hätten es nicht bezahlen können. Und da hat er es selber gemacht. Und wenn Sie sich dieses Gleichnis ansehen, dann merken Sie, das hat ein Open End. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und Sie müssen das jetzt für sich klären. Sie müssen wissen, wie Sie zurzeit mit Ihrem Leben vor Gott dastehen. Dafür hat uns Jesus diesen reichen Kornbauern gezeigt, der alles in seine Scheunen steckte und darüber seine Seele verlor. Er hat uns das gegeben als eine Warnung, aber auch als eine Einladung, damit Sie Ihre Seele retten. Und das tun Sie nur, wenn Sie endlich zu Jesus kommen und zugeben, ich brauche dich. Das ist der einzige Weg. Und wer den einmal gefunden hat, den wird Jesus dann auch festhalten. Und er wird ihn sicher ans Ziel bringen durch alle Stürme hindurch. Wie es jenes Ehepaar erlebt hat, mit dem ich schließe. Sie mussten plötzlich von Deutschland aus, liegt schon etliche Jahre zurück, mit dem Zug nach Paris reisen, weil ihr Sohn Matthias einen schweren Unfall gehabt hatte und sie ihn nicht dort allein lassen wollten. Und während sie noch unterwegs sind, stirbt Matthias in einem Pariser Krankenhaus. Er hat an Jesus geglaubt, wie auch seine Eltern. Und bei der Trauerfeier einige Tage später wollte der Vater dann den verzweifelten Freunden seines Sohnes diesen festen Trost geben, von dem sie selber jetzt getragen wurden. Und dann erzählt er das nochmal, wie er und seine Frau da in Paris angekommen waren und wie sie vom Nordbahnhof mit der Metro zum Krankenhaus fahren wollten, also mit der Stadtbahn. Aber sie hatten keine Fahrkarten und sie hatten auch kein französisches Geld. Das war noch vor der Einführung des Euro. Und was sollten sie nun machen? Die Schranken an der Metrostation blieben geschlossen, sie kamen nicht durch. Sie kamen nicht rein in den Zug, der sie zum Krankenhaus bringen sollte, bis ein freundlicher Schaffner kam und ihnen zwei Freikarten gewissermaßen schenkte und über die Metroschranken hinweg ihnen diese beiden Karten reichte und sie steckten die dann rein in den Automaten und da gingen die Schranken auf und sie kamen in den Zug und sie kamen ins Krankenhaus. Und bei der Trauerfeier, wenige Tage später, hielt der Vater diese beiden Freikarten nochmal hoch und sagte zu den Freunden von Matthias, ihr fragt, wo ist Tigi jetzt, das war sein Spitzname, wo ist Matthias, wisst ihr, auch für den Eingang in Gottes Welt braucht man gültige Eintrittskarten. Das Portal zum ewigen Leben öffnet sich nicht automatisch, aber kaufen kann man diese besonderen Karten nicht, weil wir nicht die richtige Währung haben. So wie wir nicht die Franc hatten, um die Metrokarten zu kaufen, so haben wir vor Gott erst recht nicht die richtige Währung, weder unser Geld, noch unsere Bravheit, noch irgendwas, was wir Gutes tun können, würde dafür jemals ausreichen. Aber diese Karten liegen bereit für den, der sie geschenkt haben will. Für den, der zugibt, dass er selber nicht bezahlen kann. Aber der demütig Gott bittet, bitte, bitte gib mir deine Eintrittskarte. Und wisst ihr, betonte der Vater zum Schluss, auch diese Karten, diese Freikarten von Gott tragen eine Aufschrift, die sie gültig macht. Auf diesen Karten steht nicht Nordbahnhof, sondern jede Freikarte zur Welt Gottes wird gültig durch 5 Buchstaben, durch 2 Silben, durch ein einziges Wort, Jesus. Jesus öffnet jedem die Tür. Jesus hat für diese Freikarten Gottes mit seinem Leben bezahlt, sagte der Vater. Und wenn ihr euch diesem Jesus zuwendet, wenn ihr den anruft, wenn ihr dem euer Leben anvertraut, wenn ihr euch von dem eure Sünde vergeben lasst, dann werdet ihr auch einmal in seinen Himmel kommen. Und dann wird er jetzt schon euer Herr werden. Und er wird euch sicher an das Ziel bringen, wo Matthias jetzt schon sein darf. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Karten für uns bezahlt hast. Und wir danken dir, dass du nicht aufhörst, uns Menschen zu rufen, dass du uns ein Wort gegeben hast, das uns glasklar unsere Situation aufzeigt, wie wir wirklich dastehen. Aber dass du uns nicht nur unsere Not zeigst, sondern auch den Rettungsweg, der du selber bist. Danke, dass wir kommen dürfen, Herr, und dass es egal ist, wie jung oder wie alt einer ist. Und so lass das doch auch heute geschehen, dass wenn einige hier sein sollten, die diesen Schritt zu dir hin noch nicht gegangen sind, die diese Freikarte noch nicht besitzen, dass sie es wagen, dich anzurufen. Und danke, dass du versprochen hast zu hören, Herr. Amen.